Episode 9. Der Wunsch nach Nähe in der Krise. Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Michael Andersson, Eigner von Nordisch Film Productions. Über die neue Nähe auf dem Wochenmarkt und über seinen Meinungsumschwung zum Thema Homeoffice im kreativen Prozess. Drei Gesprächspartner auf der Suche nach der kollektiven Sehnsucht in dieser Zeit.
Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isberner. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
Mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten. Zunächst mal möchten wir also all die Menschen begrüßen, die an ihren Geräten sitzen und die Menschen, die in unserem virtuellen Studios sitzen. Das ist zum einen heute Michael Andersson.
Hallo.
Geschäftsführer von Nordisch Film Productions. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, genau.
Cooler Typ und mehr gleich. Und mein sehr geschätzter und geliebter Kollege Roberto Isberner aus Köln. Hallo Roberto.
Hallo.
Titel: Das neue Normal, neue Form der Zusammenarbeit nach Corona. Untertitel dieser Folge ist noch offen. Und wir starten mit unserem Countdown in aller Geschwindigkeit. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's, Michael. Michael, wir starten mit 10 Fragen, mit der Idee um schnelle Positionierung. Ja, nein, dies oder das, nicht so sehr ausgewogene und lange Antworten. Okay?
Okay.
Corona, Krise oder Chance?
Beides.
Corona, im Rückblick, groß oder klein?
Groß.
Corona, gefährlich oder ungefährlich?
Gefährlich, aber nicht unbedingt gesundheitlich gefährlich.
Wirtschaft oder Gesundheit retten?
Das ist nicht so einfach zu beantworten. Von daher würde ich sagen, beides retten. Und eigentlich, wenn ich eine Priorität aufrufen müsste, Gesundheit vor Wirtschaft.
Ja, danke. Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
Mehr Erwartung, dass ein Impfstoff kommt. Freude weiß ich nicht. Freude eher nicht.
Corona, das neue 9/11, danach ist alles anders?
Ja, ich denke schon.
Corona, Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
Oh, Tratsch in der Kaffeeküche.
Ah, der Mann ist mir sympathisch. Spätestens jetzt. Michael, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
Es ist ein bisschen von beiden. Ich befürchte, klare Anweisungen fehlen noch so ein bisschen. Und deswegen haben wir im Moment diffuse Selbstorganisation.
Ja, Michael, bist du systemrelevant?
Nö. Man muss sich nicht größer machen, als man ist.
lass mich raten, du bist norddeutsch. Ne? Ja. Ja. Ah, schön, ja. Jetzt die letzte Frage. Gerade heraus, Lennon oder McCartney?
Beide. Ja, hört sich blöd an, aber wenn du gesagt hättest Beatles oder Stones, dann hätte ich mich eindeutiger positionieren können. Aber so muss ich sagen, irgendwie die Beatles konnten nur was werden, weil sie beide hatten.
Punkt. Danke, Michael. Gerne. Danke, danke schön. Guter Einstieg. Schön gerade heraus. Und jetzt ist es ja so, ich kenne dich ja gar nicht. Ne? Ich lerne dich jetzt kennen und da freue ich mich total drauf. Und der Marc und ich, wir haben diese Abmachung, ja, wir überlegen, wen möchten wir einladen. Meistens kennt immer nur einer von uns beiden, den Gast, die Gästin. Und deswegen möchte ich jetzt mal den Marc fragen. Du hast ja gesagt, den Michael, ne? Den hast du bisher zweimal getroffen, aber das waren zweimal so Gespräche, wo du dachtest, wow, so ein bisschen Inspiration, Mindblowing und so. Deswegen, warum, ja, bist du der Meinung, Michael muss auf jeden Fall hier unser Gast sein in diesem Podcast?
Ja, weil ich diese zwei Gespräche, die haben eine klare Intuition getriggert, dass ich hier einen Menschen vor mir habe mit einem eigenen Kopf, mit einer eigenen Betrachtungsweise. Jemand, der ähnlich wie eben, der nicht sofort auf die Bühne gesprungen ist. Wir haben uns bei der Anna Trenkner im Salon im Rot kennengelernt und du warst eigentlich still die ganze Zeit, bis du deine Geschichte erzählt hast. Und Michael hat eine Geschichte auf den Tisch gepackt, die relevant war, die groß war, die pur war. Das hat mir imponiert. Und die zweite Begegnung, ich durfte in Nordisch Film Productions ein bisschen in die Büros schnuppern, atmet eine Unternehmeridee, die ich einfach mit großem Respekt sehe, die über viele Jahre viel Professionalität und Anspruch und gleichzeitig eine andere Art von Beziehung geprägt war. Und als wir uns dann sozusagen in der Mitte zwischen unseren Büros beim Melzer zum Mittagessen getroffen haben, habe ich auch einen Menschen getroffen, den ich sehr geschätzt habe. Zwei Begegnungen, so kurz, aber so eindrucksvoll, das war es.
Wow. Michael, wenn du das so hörst, nickst du da so mit oder würdest du irgendwo nochmal den Arm heben und sagen, ja, Moment, das sehe ich ein Stück weit anders oder da fehlt mir noch was Wichtiges?
Nee, ich muss sagen, ich habe genickt, in der Tat, yeah. Innerlich. ich habe, also insbesondere dieses ganz am Anfang, und dann haben wir da alle gesessen und Michael hat die ganze Zeit nichts gesagt und dann kam seine Geschichte sozusagen. Mhm. Das ist halt was, ich glaube, ich bin ein ganz guter Zuhörer. Und es ist richtig, dass ich nicht derjenige bin, der als erstes auf den Tisch springt, wenn es darum geht, irgendwie ein Bohai zu machen. Aber ich glaube, dass durchaus das, was sozusagen dann, was ich dazu beitragen kann, auch in der Gruppe, dass das durchaus gehaltvoll ist und dass das auch so ein bisschen den Erfolg des Unternehmens zum Beispiel ausmacht. Mhm. Und was ich total spannend fand und weshalb ich auch sofort gesagt habe, dass ich zu euch komme als Gast, das ist, dass es mir eigentlich ähnlich ging in den Gesprächen mit Marc, dass ich halt gedacht habe irgendwie, okay, du triffst zweimal jemanden und hast eigentlich zack, sofort ein Gefühl irgendwie, okay, mit dem kommst du gut klar, mit dem kommst du auf einer menschlichen Ebene, aber eben auch auf einer intellektuellen Ebene gut aus und mit dem willst du dich einfach öfter treffen. Und dann seid ihr sozusagen auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen und da ich das extrem spannend finde, habe ich gedacht, irgendwie muss ich unbedingt machen.
Ja, schön, dann treffen sich zwei Zuhörer. Ja,
ja Marc ist auch mal ein immer. Bisschen,
Roberto. Was wird das für ein Interview? Wir hören einander alle zu.
Aber so ein gutes Zuhören, genau.
Ach, oh, schön, genau, ja. Gehen wir in die erste Runde zur Person, Michael. Wenn du dich und dein Leben in 60 Sekunden beschreiben solltest, dein CV in 60 Sekunden, sagen wir gerne, was ist das, was du als Information zu dir als Person und zu dir als Unternehmer ins Schaufenster stellst?
Ich fange mal mit dem Unternehmer an. Wenn man Kind ist, hat man ganz andere Vorstellungen und will was ganz anderes werden. Und bei mir war das auch so, ich wollte nicht Unternehmer werden. Ich wollte was anderes werden. Ich habe dann versucht, erst mal ein bisschen Jura zu studieren. Das ging total in die Hose. Dann habe ich pädagogisch studiert und habe das erste Staatsexamen gemacht mit Geschichte und Hauswirtschaft als Unterrichtsfächer, was damals in Ende der 70er, Anfang der 80er eine echt ziemlich coole Kombi war, weil nämlich zu dem Zeitpunkt irgendwie gab es keine Männer, die Hauswirtschaft unterrichten.
Ja.
Ich habe dann aber quasi, während ich das erste Staatsexamen gemacht habe, das Angebot bekommen, nochmal eine Ausbildung zu machen, und zwar ein Volontariat bei einer Lokalzeitung. Und das war sowas, wo ich gedacht habe, irgendwie, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und bums, bin ich im Grunde genommen in diesem Journalismus hängen geblieben. Und habe dann mich weiterentwickelt vom schreibenden Journalisten, war kurze Zeit beim Radio, bin dann zum Fernsehen gekommen, war da Redaktionsleiter und habe mich irgendwann selbstständig gemacht und habe versucht, ein Unternehmen aufzubauen, was mit Höhen und Tiefen verbunden war. Wir haben eine Insolvenz hingelegt zwischendurch, was ein spannender Prozess war, sowohl wirtschaftlich als auch persönlich. Und sind jetzt aber da, so dass ich im Grunde genommen sagen kann, irgendwie, okay, da alles das, was ich beruflich geschafft habe, ist so, schöner kann es nicht werden oder schöner kann es nicht sein. Besser hätte es auch nicht laufen können, weil ich glaube, wenn es anders gelaufen wäre, dann wäre ich in der Tat irgendwie auch ein anderer Mensch geworden.
Michael, wow, schöner hätte es nicht werden können. Würdest du das oder sagst du das jetzt immer noch, trotz der letzten 10, 11 Wochen?
Ja, das sage ich immer noch, weil ich glaube, dass in der Branche, in der ich bin, kommt es darauf an, dass du flexibel bleibst. Also es ist eine kreative Branche und das bedeutet, dass Fantasie eine extrem große Rolle spielt. Und um fantasievoll zu sein, musst du im Kopf beweglich bleiben. Ich habe da so ganz viele verschiedene Dinge gelernt im Laufe der Jahre, auch für die Art und Weise, wie ich das Unternehmen führe, mit was für Mitarbeitern ich mich umgebe, dass ich keine Scheu habe, auf junge Leute zu hören und all sowas. Und für mich sind Krisen, hört sich blöd an, aber sind halt Chancen. Und das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ist jetzt im Moment Mist, auch für mich als Unternehmen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, kommen wir da gestärkt raus. Und das ist was, weshalb ich sagen würde, irgendwie, selbst wenn ich jetzt zurückgucke, auch die letzten Wochen und so, ist super, kann nicht besser werden.
Michael, wenn du ein Lied benennen solltest, das diese Zeit gerade für dich gut beschreibt oder was jetzt gerade Resonanz wird, welches Lied bietest du uns an? Welches legst du auf?
Ich glaube, aber. Money, money, money.
Mann, wieso das?
Ja, weil ich das Gefühl habe, dass es wird, auf Deutsch gesagt, alles wird Geld zugeschissen, was grundsätzlich natürlich von Seiten des Staates eine gute Idee ist, um möglichst viele Leute davon abzuhalten, in Insolvenz zu gehen und den Laden zuzumachen. Aber was mir fehlt, ist sozusagen so eine Perspektive, so ein Unterbau, sowas wie, was können wir denn für positive Lehren aus dieser Krise ziehen, anstatt nur uns hinterher darüber Gedanken machen zu müssen, wer bezahlt denn das jetzt eigentlich alles und wie kriegen wir das Geld wieder zurück? Und deswegen, ich habe das Gefühl, deswegen, eure Frage war ja auch so, Gesundheit oder Wirtschaft. Mhm. Das sind die beiden Eckpfeiler, über die im Moment irgendwie vor allem in der Politik halt gestritten und gesprochen wird. Und es gibt nur ganz wenige Stimmen, die halt sagen irgendwie, okay, was denn eigentlich hinterher? Was können wir daraus lernen und wie kriegen wir das irgendwie einigermaßen konstruktiv geregelt? Das ist
der Punkt,
ne? Für alle.
Ja, da haben wir noch ein spannendes Gespräch vor uns, weil das genau im Kern eigentlich die Suche ist, die wir mit euch teilen. Wenn du guckst, du hast ein bisschen Lebenserfahrung. Gleichzeitig ist wahrscheinlich so eine Pandemie auch etwas, was du so ein erstes Mal erlebst. Hat sich irgendwas bei dir in den letzten 10, 12 Wochen verändert?
Egal in welchem Bereich?
Ja.
Ja, Es hat sich geändert, ich sag mal, persönlich hat sich geändert, dass ich näher Anschluss an meine Familie suche, auch wenn das näher nicht per se persönlich funktioniert hat oder geht. Aber es ist so ein diffuses Gefühl, irgendwie so eine Rückbesinnung auf was Persönliches, was Familiäres, was Bindungen und so angeht. Und wenn ich da jetzt drüber nachdenke, glaube ich, ist das irgendwas, was ich unbewusst so ein bisschen mehr gesucht habe als vorher. Und das Zweite ist was Berufliches. Ich war einer der Arbeitgeber, die gesagt haben, irgendwie, ey, geh mir weg mit Homeoffice. Das funktioniert doch sowieso alles nicht. Und das habe ich zumindest in Teilen revidiert. Insofern haben die letzten Wochen durchaus was bewegt.
Michael, was war für dich so der ausschlaggebende Punkt, wenn du dich noch daran erinnern kannst? Zum einen, warum du anfänglich oder vorher gedacht hast, ach, Homeoffice, geh mir weg damit. Und jetzt, dass du es revidiert hast.
Es ist im Grunde genommen ganz einfach. Du kannst Dinge, die du, von denen du nur eine Vorstellung hast, wie sie sind, sind manchmal bei mir ist es zumindest so, werden in dieser Vorstellung immer größer. So war es auch beim Homeoffice. Ich habe Vorurteile gehabt. Für mich hatte das irgendwie das Image, du sitzt zu Hause in deinen Schluffi-Klamotten und das ist auch deine Arbeitshaltung. Und das ist insofern verändert, weil wir halt Zoom-Meetings machen und so, wo die Leute dann zumindest da nicht in den Schluffi-Klamotten sitzen. Und weil sie halt auch abliefern. Das, was sozusagen gefordert ist und was man zu Hause machen kann, vielleicht kommen wir auch noch so ein bisschen dazu, was halt geht und was nicht geht. Aber das, was man zu Hause machen kann, ist durchaus genauso gehaltvoll, wie wenn es im Büro entstanden wäre. Deswegen bin ich da jetzt nicht mehr ein totaler Gegner vom Homeoffice.
Und du hast ja bei der Eingangsfrage auch gesagt, ne, bei Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice war es auf jeden Fall für den Tratsch in der Kaffeeküche.
Ja,
selbst wenn konstruktiv im Homeoffice gearbeitet wird.
Das stimmt, weil für mich war Tratsch jetzt auch nicht so, ich stehe die ganze Zeit irgendwie an der Kaffeekanne und quatsche mit den Kollegen, sondern für mich war das mehr diese, in Anführungsstrichen, räumliche Aufteilung zwischen, ich bin alleine zu Hause, muss irgendwie versuchen, jetzt gerade in der Situation, in der sich viele befinden, irgendwie auch noch meine Kinder mit zu betreuen und zu bespaßen. Oder aber ich bin mit Kollegen im Büro, bin da sozusagen in einer ganz klaren Arbeitsatmosphäre und habe ja auch speziell bei dem, was wir halt machen, es ist immer auch eine Teamgeschichte. Also ich kann nur, bin ich zumindest der Meinung, ich kann nur gut kreativ arbeiten, gute neue Ideen, Fernsehideen, was auch immer auf den Tisch bringen, wenn ich sozusagen mit mehreren dran gearbeitet habe. Also dieses Brainstorming, und zwar das Persönliche, das ist was mir ganz klar fehlt. Und deswegen habe ich mich am Anfang halt auch klar sozusagen für die Kaffeeküche entschieden. Und das wird auch durch einen Zoom nicht aufgehoben. Mhm. Also ein Brainstorming über einen Zoom finde ich persönlich so mittel.
Ja. Was geht mehr, als du ursprünglich dachtest?
Wahrscheinlich hat es gar nicht so sehr mit den Kollegen zu tun, die zu Hause arbeiten, sondern mit meiner Einstellung dazu. Mit das, was ich eben am Anfang gesagt habe, dass du im Kopf, wenn du erstmal das Gefühl hast, das kann doch sowieso nicht so richtig klappen mit dem Homeoffice, und dann macht man es nicht und dann wird es sozusagen irgendwie immer größer. Und dann stellst du aber in der Realität fest, gewisse Sachen funktionieren, mit denen du nicht gerechnet hast, also dass Präsentationen irgendwie fertig gemacht werden oder dass da genauso gut recherchiert werden kann wie halt im Büro. Und dann fängst du an, dich zu hinterfragen und sagst irgendwie so, irgendwie scheint es ja doch zu gehen. Und dieser Popanz, den du im Kopf hattest, der wird dann so ein bisschen kleiner, da lässt du so ein bisschen die Luft raus. Das heißt nicht, dass der Ballon jetzt gänzlich in sich zusammengefallen ist. Also wenn alle Mitarbeiter kommen und sagen, Homeoffice ist so geil, das machen wir nur noch, dann würde ich halt sagen, ja, vielleicht müssen wir das nochmal überlegen. Da finde ich zum Beispiel auch, so ein bisschen typisch, wenn der Arbeitsminister als erstes sagt, irgendwie, okay, jetzt machen wir mal ein Gesetz, dass alle auch dann homearbeitsmäßig arbeiten können und so. Das finde ich immer so, das sind so Schnellschüsse.
Was ist der Kontrakt mit deinen Leuten, der es möglich macht, trotzdem produktiv zu arbeiten, wo dir das Gesetz eigentlich nicht weiterhilft?
Vertrauen. Also ich glaube, es ist eindeutig. Und das ist sozusagen natürlich auch, wenn ich so über dieses Image spreche, was ich so hatte, da schwingt einfach Misstrauen mit. Und ich bin jemand, der per se versucht, nicht misstrauisch zu sein anderen Leuten gegenüber. Und ja, schon gar nicht meinen Mitarbeitern. Wenn ich irgendwie misstrauisch werde, dann funktioniert es nicht. Und sie haben halt jetzt so ein bisschen im Grunde genommen gezeigt, dass dieses Vertrauen, was ich irgendwie in sie setze, dass das eigentlich größtenteils eingehalten wird. Und das führt dann dazu, dass ich meine Einstellung über dieses Homeoffice so ein bisschen revidiert habe.
Also, wenn ich jetzt nochmal kurz ketzerisch das und aufblicke, du sagst gerade Vertrauen so als, ja, als Schlüsselwert wahrscheinlich auch, dass vieles in der heutigen Konstellation funktioniert. Und gleichzeitig sagtest du, das hast du jetzt für dich erlernt, gelernt und überdacht. Wenn ich jetzt ganz ketzerisch drauf gucke, heißt das heißt, vorher war mehr Misstrauen als Vertrauen oder Zutrauen.
Vorher war mehr Misstrauen, was sozusagen die Arbeit an einem anderen Ort angeht, also zu Hause. Weil das ist auch bei mir wahrscheinlich so ein bisschen, auch ich habe im Grunde genommen als Selbstständiger oder auch als Firmenchef lernen müssen, wie es ist, im Homeoffice zu arbeiten. Und mich selber zu organisieren, mir selber die Freiräume zu schaffen, wo ich sagen kann, irgendwie, okay, das ist jetzt meine Arbeitssituation, sowohl in einer räumlichen Art und Weise, aber eben auch was Zeit angeht und einfach auch was den gesamten Kopf angeht. Und ich konnte mir das vorher nicht vorstellen, dass das wirklich gut funktioniert. Insofern habe ich diesem Konstrukt Homeoffice misstraut, weil es per se nicht es ist halt einfach was anderes, als wenn du in der Firma arbeitest. Ich habe nicht per se den Leuten misstraut, sondern sie haben im Grunde genommen einfach nur, das ist so ein bisschen so, als wenn man sie aufs Glatteis führt. Ja, geh doch mal ins Homeoffice, ich guck mir an, was du da so leistest. Siehste, habe ich doch gesagt, klappt nicht. So, und das ist irgendwie eine blöde Situation, weil das ist dann Misstrauen.
Ja, mich überrascht das tatsächlich, dass du das anführst, weil ich das Gefühl, als ich bei euch bei Nordisch war und wie du mit deinen Leuten bist und wo du sagst, jeder trägt bei, überhaupt, also Misstrauen wäre mir als Wort nicht eingefallen. Und trotzdem ist das dieses Learning, was du hast, obwohl du auf diesem Niveau bist und du sagst, die Ernte, die du eigentlich im Moment, wo du im Moment positiv überrascht wirst, ist die Ernte des Vertrauens, das da ist. Ne?
Ja.
Dein Vorgast hat uns eine Frage mitgegeben, was gleichzeitig eine der Traditionen ist, die wir haben. Und der Henry hat gefragt, was war trotz des Lockdowns die schönste Interaktion, die du hattest mit einem Fremden?
Das muss ich mal ein bisschen sacken lassen.
Gut. Weil ich wie trifft man jetzt eigentlich Fremde? Das habe ich mir auch gefragt als Henry.
Ja, naja, gut, okay, du triffst schon Fremde. Also ich habe Leute getroffen, die ich vorher nicht gekannt habe, virtuell natürlich. aber ich glaube, es geht mir persönlich mehr um, oder um die Frage zu beantworten, was ich halt schön fand, das ist die Art und Weise, ich bin halt Wochenmarktgänger. Und ich gehe jeden Samstag bei uns auf den Wochenmarkt und kaufe da sozusagen mein frisches Gemüse und die ganzen Sachen aus der Region ein und so. Und da treffe ich natürlich irgendwo die gleichen Leute, deswegen ist Fremde so ein bisschen schwierig. Aber es sind natürlich trotzdem fremde Menschen. Und mit denen jetzt über die Maske, über die Frage, ob der Kunde das Gemüse noch anfassen darf oder ob der Verkäufer einmal ganz aus seinem Wagen rumlaufen muss, nur damit er das machen kann, also so solche Dinge, kommst du plötzlich ins Gespräch. Und das finde ich total schön, weil das ist was dann auch hält. Selbst wenn die Gespräche nur kurz sind, ist es so, dass man auf einer anderen Basis sozusagen mit den Leuten plötzlich kommuniziert. Eine menschlichere, eine persönlichere. Und das ist was, was mir total gut gefällt. Und darüber freue ich mich.
Wow. Ja, wenn ich das höre, das ist so ein ähnliches Motiv, was jetzt schon mehrfach auch genannt wurde in den anderen Folgen, nämlich dieses sich anders begegnen. Also dieses, so krass das jetzt klingt, aber so menschlicher sich zu begegnen oder mehr als Mensch oder weniger als, ich sag jetzt mal, Kunde und Dienstleister beispielsweise, ja, oder jemand, der, ja, genau, sondern so, man begegnet sich im abstrakten Sinne so in einem Tauschgeschäft, ich habe etwas, meinetwegen die Bewegungsfreiheit, du willst etwas, dass ich das aufhebe, keine Ahnung. Und so eine Selbstverständlichkeit, dass man da in so einer Mikrosequenz füreinander da ist und dass es nicht irgendwie zu einer Irritation kommt. Hör, wieso soll ich das hier machen? Das wäre doch eigentlich sein oder ihr Job. So. Das finde ich schön.
Ich glaube, dass man solche Situationen auch vorher durchaus gehabt hat. Aber dass das potenziert ist durch die Krise. Und dass das unter anderem auch dadurch potenziert ist, dass die Leute alle eigentlich, das ist zumindest mein Gefühl, ein Bedürfnis haben zu sprechen, zu kommunizieren, mit anderen Leuten zu interagieren. Und für uns zum Beispiel ist das total normal, irgendeine Zoom-Geschichte zu machen oder zu skypen oder was auch immer. Aber es gibt natürlich viele Leute, für die es das nicht ist. Und denen fehlt einfach was, Wenn sie mit den Menschen nicht mehr normal umgehen können. Und ich glaube, dass das jetzt so zum Beispiel auf meinem Wochenmarkt, dass das halt was ist, was auch halten wird. Dass du eben viel schneller in so eine persönliche Beziehung kommst.
Ja, damit sind wir automatisch in dieser zweiten Sequenz. Was ist eigentlich diese Situation? Und vielleicht rufst du dir nochmal so ein Gespräch vor Augen, dass wir nochmal genauer reingucken, was passiert eigentlich jetzt, dass das Gespräch so anders macht, was ja vor einem Vierteljahr auch möglich gewesen wäre?
Ich glaube, das ist, also für mich ist das relativ einfach. Es ist so ein bisschen dieses Gefühl, alle sitzen in einem Boot. Wir haben alle das gleiche Problem. Und es ist völlig egal, was Roberto eben auch gesagt hat, ob ich Dienstleister bin oder Kunde. Es ist egal, ob ich Chef bin oder Angestellter. Ich glaube, das macht die Krise, macht die Menschen so ein bisschen gleicher. Und das finde ich per se super, weil es das eben auch auf so einer persönlichen Ebene macht. Also ich habe mehr tatsächlich ein Interesse daran, mit was für Schwierigkeiten sich der Kollege auf dem Wochenmarkt rumschlägt. Und er hat Interesse irgendwie, wie ich sozusagen, wie ich ihm als Kunde begegne, aber nicht auf eine wirtschaftliche Art und Weise, sondern keine Ahnung, was ich machen will mit den Dingen und so. Also dass ich habe einfach das Gefühl, es ist ein menschlicherer Umgang, als wie er vorher war.
Ich habe die Sehnsucht zu sagen, mich interessiert wirklich, was passiert uns gerade? Und die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Mhm, und deswegen ist die Begegnung eine andere. Und wenn du da reinguckst, was macht diese Besonderheit dieser menschlichen Beziehung aus? Ist das einfach, weil man dem Mensch mehr begegnet? Du holst ja trotzdem dein Gemüse ab.
Ja, ja.
Welche Sehnsucht wird da bedient?
Das ist in der Tat schwer zu beantworten. Aber ich, also wenn ich es jetzt groß machen würde, ist es die Sehnsucht nach Nähe und eigentlich ist es Nähe. Also für mich wäre es das, glaube ich.
Wenn du sagst Nähe, also wenn du es groß machst, Nähe, da denke ich jetzt sofort auch an deine Aussage, die du vorhin getätigt hast, dass du beispielsweise die Nähe zu deiner Familie suchst. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt weit hergeholt ist, ne? Aber vielleicht ist es dieses das menschliche Grundbedürfnis, in einer Krise irgendwie ein bisschen näher zusammenzustehen oder wie auch immer, ne? So was Soziales irgendwo, was natürlich in den unterschiedlichen Facetten angetriggert wird. Aber das passt jetzt so aus meiner Sicht dann ganz gut zusammen.
Ich weiß natürlich nicht irgendwie, ob nur mir das so geht, ne? Ich glaube, dass das, also Nähe per se ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Und deswegen vielleicht so ganz kurz als Exkurs, wenn ich so Dinge lese wie von wegen neues Normal, wie gehen wir damit um, dass wir auf alle Fälle über einen längeren Zeitraum immer noch Social Distancing machen müssen, Hände schütteln und solche Dinge wird es nicht mehr geben oder zumindest eine ganze Zeit nicht mehr geben. Da bin ich ganz ehrlich, das wird mir fehlen. Also mir wird das fehlen, weil ich bin halt irgendwie jemand, der sich gerne mit Menschen umgibt. Und das ist für mich eine Form, also das ist Nähe. Das heißt nicht, dass ich alle in den Arm nehme. So ein Typ bin ich nämlich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich wahre Distanz. Aber ich finde es einfach toll, mich mit Leuten zu umgeben. Und das kann ich im Moment nicht so. Da nutze ich quasi jede Möglichkeit. Und das ist so ein bisschen das, wo es dann herkommt. Wahrscheinlich, dass ich tatsächlich in jedem zweiten Geschäft mit den Leuten ins Gespräch komme oder auf dem Wochenmarkt oder wo auch immer. Hm.
Du hast vorhin auf diese Frage, welcher Pfeiler, oder ist es Wirtschaft oder Gesundheit, gesagt, naja, ehrlich, das bietet ihr mir so zwei Pfeiler an. Ich bin viel neugieriger auf die ganzen anderen Pfeiler. Such mal nach Situationen, die du erlebst, die einen Hinweis auf diese anderen Pfeiler als Wirtschaft und Gesundheit geben.
Also ich habe zum Beispiel jetzt aus meiner wirtschaftlichen Perspektive heraus, wir machen ja viel fürs Fernsehen. Und ich habe natürlich am Anfang gedacht, irgendwie, okay, alles klar, wenn du fürs Öffentlich-Rechtliche arbeitest, dann kann dir eigentlich per se nicht viel passieren.
Geht es weiterhin?
Ja, also wir zahlen alle weiterhin unsere Gebühren und es gibt den Kika und alle anderen Sender und der Bedarf ist eher größer an neuen Programmen. So war es am Anfang auch. Wir haben in den ersten Wochen haben wir sozusagen Aufträge bekommen, um für Kinder Beiträge zu machen, wie sie sozusagen mit dieser Krise besser umgehen können. Also keine Schule mehr, zu Hause mehr oder minder in den vier Wänden festgehangen, was kann man tun? So, da haben wir so kleine Beitragsreihen gemacht und das war alles ganz schön. Und dann kam im Grunde genommen kam der Schnitt und es war plötzlich so eine, ja, gar nicht eine klare Haltung, aber sowas wie, ja, wir müssen jetzt auch mal gucken, weil eigentlich kann ja Corona schon keiner mehr so richtig hören. Wir sind aber auch noch nicht da, dass wir sagen, irgendwie es ist alles normal. Wir machen alles wieder bunt und schön. Wir sind in so einer Übergangsphase. Und dieses psychologische Moment, diese irgendwo Furcht, die dann eine Rolle spielt, aber doch per se auch so ein bisschen Optimismus, nämlich irgendwie, das wird schon alles wieder werden, wir wissen nur noch nicht genau wann und so, das führt zu so einer Blockierung. Und zwar nicht nur bei jetzt den Kolleginnen und Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen, sondern bei ganz vielen anderen auch bei Unternehmen, die halt sagen, wir stellen erstmal alles auf Stopp, aber keiner ist sozusagen, ich will nicht sagen mutig genug, das ist das falsche Wort, aber es hat schon ein bisschen auch was mit Traute zu tun, den Hebel umzulegen und zu sagen, wir machen es jetzt einfach mal, wir gehen jetzt mal wieder, müssen ja nicht gleich in die Vollen gehen, aber wir geben mal wieder ein bisschen mehr Gas.
Ja, und das ist ein spannendes Moment. Das ist so, wenn man so Achtsamkeitsübung macht, gibt es diese Übung, die Pause zwischen dem Ein- und dem Ausatmen bewusster wahrzunehmen. Und das ist mein Gefühl, dass wir so eine Pause gerade haben, aber keiner weiß, wie das nächste Einatmen oder Ausatmen, was heißt das jetzt gerade?
Also ja, es ist diese, wir müssen aufpassen, dass uns die Luft nicht ausgeht.
Ja.
Also
wie lange kannst und du alle halten an.
Anhalten? Ja, genau.
Alle halten jetzt an. Und diese Frage von dem gestalterischen Mut, der jetzt da ist. So, jetzt ist Gestaltung gefordert. Führt das dazu, dass alle jetzt die Luft anhalten? Oder ist das nur dieses Anhalten, bevor ich in Sprint gehe? Oder was ist das für ein Moment?
Ich glaube, das sind also so ein bisschen getrieben ist das Ganze für mich zum einen von Furcht. Furcht vor dem, was kommt. Furcht vor so einer Art ungewisser Zukunft. Aber es ist auch sowas wie, ich bin mir eigentlich noch gar nicht wirklich klar darüber, ob alles wieder, ob ich alles so haben will, wie es vorher war, oder ob ich was Neues will. Und wenn ich was Neues will, was ist es denn dann? Ich hoffe sozusagen, dass dieses Luftanhalten dazu führt, dass alle sich bewusster werden irgendwie, okay, was wollen sie denn eigentlich? Anstatt nur darauf zu warten, dass irgendeiner den Schalter umlegt und alles wieder so wird, wie es war.
Ja, das kann ich fühlen. Also dieses Moment, wo alle jetzt schon diese Millisekunde zu lang die Luft anhalten, es wird langsam eng. Ich habe eine ganz interessante Erfahrung gemacht, dass ich gerade merke, ich werde so wütend an manchen Stellen. Und ich bin trotzdem, also ich kann diese ganze Frage von persönlicher Reife mit so einer Situation, die wir da nicht umwerfen, ich habe die Zukunft so. Und ich spüre dieses Aufwallen von einer anderen Energie. Das passt so zu diesem Bild, wo ich sage, ja genau, ich möchte eigentlich irgendwann jetzt wieder los. Es ist etwas Gestalterisches, ein wichtiger Moment. Und irgendwie ist dieses Los nicht da oder so. Und wenn das ein Moment ist, der uns im Moment kollektiv passiert, das ist interessant.
Ja, mein Bild dazu ist gerade folgendes, nämlich, dass wir, also zumindest soweit ich weiß und was in meinem Leben so war, bisher noch nicht diese Situation hatten in den letzten, seit 1989, 90, letzten 30 Jahren, dass von jetzt auf gleich etwas nicht mehr geht. Ja, also das waren ja bisher immer so Veränderungen, die eine längere Zeit in Anspruch genommen haben. Ne? Sei es jetzt Diskussionen um Rauchverbot oder Atomkraftausstieg und so weiter und so fort. Also alle grundlegenden Veränderungen brauchen natürlich in der Demokratie immer eine längere Zeit, einen Prozess. Und das jetzt, also insbesondere für die Westdeutschen, ja seit wahrscheinlich tatsächlich seit 1945, das erste Mal ist, dass von jetzt auf gleich etwas nicht mehr so ist, wie es noch vor ein, zwei Monaten war. Und dass jetzt aber auch niemand weiß, wann es denn jetzt sozusagen wieder normal wird, beziehungsweise eigentlich weiß jeder, so wie vorher wird es auch nicht mehr. Und da kommen natürlich alle Gefühle gerade hoch, die in so krassen Veränderungsformen immer aufploppen. Ne? Das ist dieser Frust, das Wut, Verneinung, ja, die ganzen Leute, die jetzt auf die Straße gehen und der wie heißt der, Kämmerer, Thomas Kämmerer beispielsweise, ja, so, wo du denkst, okay, das ist sowas, das ist so rebellisches Kind, ich so wohl, wo einfach das alles so kommt, nein, ich möchte das aber nicht anerkennen, dass es nicht mehr so ist und dass ich das nicht mehr kann und nicht mehr darf. Und ich glaube, wir sind überfordert mit dieser Geschwindigkeit, so. Und jetzt, wo ich drüber spreche, hau ich mal folgenden Gedanken raus, der mir gerade so kommt. Vielleicht ist es halt auch vielen Ostdeutschen so gegangen. Ich bin ja selber auch Kind der DDR. Ein halbes Jahr vor der Wende sind wir hinübergemacht, ne, nach Köln. Und für die Ostdeutschen, für die DDR-Bürger und Bürgerinnen war es ja dann auch so von jetzt auf gleich, war es weg, wie man es kannte. Und man musste sich irgendwie von jetzt auf gleich, ohne dass man gefragt wurde, irgendwie, sich da irgendwie mit arrangieren. Und jetzt ist es auch so, ne? Wir sind gerade in so einer Übergangsphase, wo alles über den Haufen geworfen wird. Und da ist wirklich die Frage, ja, woran können wir uns gerade festhalten? Ne? Was ist das, was uns Halt gibt? Nicht umsonst werden auch zum Beispiel, wird das WM-Finale von 2014 gerade übertragen. Oder darüber diskutiert, dass Bundesliga wieder stattfinden kann. Es braucht Stabilitätsmechanismen. Und das ist die Frage, ne? Wo kommen wir her?
Es braucht Anker, das verstehe ich. Ich finde es halt schade, dass diese Anker sozusagen nicht im persönlichen Umfeld sind oder zwischen Menschen sind, sondern dass eben die Fußballklassiker wieder gezeigt werden. So, weil man damit irgendwie einen Rahmen schafft und den Leuten das Gefühl gibt, irgendwie, hey, ist doch alles so, wie es immer war. Mhm. Das finde ich blöd. Was mir sozusagen, als du das eben gesagt hast, was mir eingefallen ist, Marc, du weißt das schon, weil es die Geschichte war, die ich in dem Salon erzählt hatte. Mich erinnert das Ganze, und das passt natürlich letzten Endes auch zu dem Virus, mich erinnert das Ganze an eine plötzlich auftretende Krankheit. Also jeder, der durch einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder was auch immer, oder auch nur durch einen Beinbruch aus der Bahn geworfen wird, hat ja eigentlich eine Erfahrung gemacht, die ähnlich ist wie die Erfahrung, die wir jetzt in der Gesellschaft machen, dass du nämlich von jetzt auf gleich Dinge nicht mehr machen kannst. Teilweise so stark bis hin zu existenziellen Problemen oder der Frage irgendwie, überlebe ich das oder überlebe ich das nicht? Und dann kommt ja die Rekonvaleszenz. Und da kommt genau das, was du gesagt hast, Roberto, da kommt dieses, ich verneine, dass ich nicht mehr so mobil bin, zum Beispiel. Ich denke, dass eigentlich es alles viel schneller gehen muss. Ich bin total ungeduldig. Ich bin wütend, wenn meine Beine, meine Zunge, was auch immer, nicht das macht, was ich eigentlich von ihr will. Insofern ist das so ein Vergleich, den man, glaube ich, durchaus ziehen kann. Dass man halt sagt, es ist wie so eine schlagartige Erkrankung. Und jetzt sind wir in dieser Phase der Heilung, die aber mit Sicherheit einfach extrem lange dauern wird.
Und das wird spannend.
Entschuldigung, und es wird am Ende nie wieder so gut sein wie vorher. Wenn ja. man das als
bezeichnen will. Gut oder schlecht, genau.
Ja.
Und wir haben einen kollektiven Beinbruch.
Ne? Ja, genau.
Oder einen kollektiven Schlaganfall.
Ja. Genau.
So. Das meine und das ich. Macht dieses, wie es gibt die anderen, an denen ich mich versichere, also die einfach weiterfahren, die haben alle gleichzeitig diese Frage. So, also ja. was die. Ah. Kommt schön auf die Idee, zu gucken, in diese in dieses Kollektive reinzugehen, das mal zu untersuchen, was sind die Elemente, die der Thomas, der erste Gast, sagte, welches Licht scheint durch die Brüche, passt ja auch total gut zum Beinbruch jetzt, ne? Welches Licht scheint durch die Brüche, was ist das, was auch eine Zukunft sein könnte, sei es positiv, sei es kritisch, Dystopie, Hoffnung. Michael, was ist das Licht, das durch die Brüche scheint? Worauf weist es hin?
Also ich kann nur sagen, was für mich sozusagen das Licht ist. Ich glaube, dass Und gleichzeitig, ich meine erstmal das eine. So viele Sachen, weißt du, wenn du so Sachen sagst, dann triggert das irgendwie so
viel. Ich als Psychologe und du als Journalist sagst du manchmal, du frag mal eine Frage.
Ja, ja.
Über die erste.
Genau. Ich glaube, dass ich zum Beispiel für mich persönlich die Dinge so verändern werden, dass ich gesehen habe, dass ich ein Stück weit getriebener bin von Zwängen, sage ich mal ganz allgemein, sei es im Job, sei es privat, wie auch immer. Dass ich im Moment durch die Krise so ein bisschen Dinge auf Abstand halte und merke, dass es mir gut tut. Das heißt, diese Rückbesinnung auf mich und die Frage irgendwie, was will ich eigentlich? Was will ich vom Leben? Was will ich vom Beruf? Was will ich von meinen Beziehungen? Das ist was mich so ein bisschen umtreibt und was wo so ein bisschen Licht durch die Brüche scheint, was auch heller ist als das vorher. Insofern werde ich daran auf alle Fälle arbeiten. Und was den Beruf angeht, das Unternehmen, da ist es halt so, dass ich glaube, dass ich gewisse Dinge strukturell nochmal angehen werde. Also zum Beispiel sowas wie Homeoffice. Dass ich tatsächlich mir überlege, ob ich es zu einer nahezu gleichberechtigten Arbeitssituation mache wie im Büro. Nicht so, dass ich sage, irgendwie jeder kann jetzt zu Hause 5 Tage die Woche arbeiten, aber dass ich so ein bisschen mehr vielleicht noch auf die auch auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehe und sage irgendwie, okay, wenn du sagst, du würdest gerne einen Tag zu Hause bleiben, weil dir zum Beispiel auch, du hast unser Büro gesehen, Marc, weil dir die Atmosphäre vielleicht manchmal zu laut und zu wuselig ist und du dich besser zu Hause konzentrieren kannst, dann mach das. So, also das sind so Sachen, wo ich glaube, dass ich da so ein bisschen dran arbeiten werde. Was mir grundsätzlich fehlt, ist, wenn man das jetzt nochmal groß und allgemein aufmacht, ist halt, dass ich das Gefühl habe, es ist schön, wenn ich mir darüber Gedanken mache, aber die hier politisch was zu entscheiden haben, sollten sich bitte auch darüber Gedanken machen. Dazu gehören eben diese Themen, die vor der Krise schon da waren und die jetzt komplett unter den Tisch gefallen sind, Nachhaltigkeit, Migration und so weiter und so fort, wo ich halt das Gefühl habe, es wird auch ganz gerne die Krise genommen, um sich mit anderen Krisen nicht auseinandersetzen zu müssen oder sie so ein bisschen klein halten zu können. Und das finde ich extrem schade.
Und hier möchte ich auch nochmal die für mich sehr spannende Perspektive aus unserer 7. Folge mit reinbringen, von unserem Gast Martin Czyzelski, der in seiner nihilistischen Art und Weise sagte, naja, was heißt denn, das Licht strahlt nach draußen sozusagen, dass etwas Helles dann da kommt, weil vielleicht ist es ja so, dass auch das, wo wir gerade drin sind, das Helle ist und da, dass die Brüche, durch die das Licht scheint, eher Brüche ins Nichts sind. Oder ins Schwarze. Und ich habe so das jetzt empfunden, dass du da doch einen zwar realistisch, aber dann doch auch einen optimistischen Blick in die Zukunft hast. Einfach mal die Frage, was gibt dir da so dieses Gefühl, dass du sagst, ja, da scheint Licht in eine tendenziell auch chancenbehaftete Zukunft. Und nicht, dass du sagst, ganz im Ernst, in 3 Jahren bin ich pleite und keine Ahnung, die EU gibt es sowieso nicht mehr.
Nö, das wäre ja bescheuert. Also dann würde ich mir das Leben ja selber schwer machen. Das, weißt du, all das kann passieren. Aber wir hatten ganz am Anfang besprochen, was ich, also wie so mein Lebenslauf war. Und der ist halt von Brüchen und auch Abbrüchen gekennzeichnet. Aber ich sehe erstmal per se Dinge, die sich verändern, als Chance. Und das ist in diesem Falle auch so. Ich habe das Gefühl, dass das, was ich selber in die Hand nehmen kann, was ich selber steuern kann, was ich auch steuern möchte, dass das für mich selber eine positivere Zukunft ist. Und deswegen strahlt für mich durchaus Licht durch die Brüche von außen hinein. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich so ein bisschen auch den Veränderungswillen verleugnen, den ich habe. Also ich will ja verändern. Ich will ja, weil ich mich weiterentwickeln will, weil ich was tun will, will ich mich verändern. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, das ist ein ganz guter Nährboden. Ich bin so ein bisschen, wie wir alle wahrscheinlich, so ein bisschen von der Zeit und dem ganzen Pressure, den wir so haben mit Terminen und so, sind wir alle so ein bisschen Getriebene. Und im Moment schwimmen wir so ein bisschen auf einer Luftmatratze und können uns, glaube ich, mal so ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigen. Und das ist per se erstmal positiv.
Ja, ich streiche mal ein bisschen gegen den Strich, also nicht um den Optimisten von einer anderen Realität zu überzeugen, aber Roberto, das gerne dieses Moment der Gleichzeitigkeit. Unser letzter Gast sagte sowas wie, im Moment, wie wir uns verhalten als Nation, ist das, was wir machen, der Sargnagel der EU. Starkes Statement eines Historikers, der heute vielleicht der erklärtermaßen sagt, frag mich in 25 Jahren, das ist mein Geschäft, du bist auch ein bisschen Historiker. Du sagst, es gibt andere Fragen, die in den Hintergrund treten, sowas wie Nachhaltigkeit, wie Migration. Blenden wir mit so einer positivistischen Sicht auch aus Realitäten, die uns auch gerade passieren, weil wir uns nicht mit denen auseinandersetzen? Oder ist es tatsächlich dieser Wunsch nach Gestaltung, den ich total verstehen kann? Also ich möchte was tun.
Nee, also ich blende das ja nicht aus. Ganz im Gegenteil. Ich sehe das ja und ich erwarte eigentlich, dass die Politik genauso sich um diese Krisen kümmert. Und eigentlich erwarte ich, dass, wenn wir schon so viel Geld haben, um eine kurzfristige gesundheitliche Problematik zu lösen oder zu bekämpfen, dann sollten wir eine, die vielleicht per se nicht so offensichtlich ist wie die Klimakatastrophe, halt mit mindestens den gleichen Mitteln bekämpfen. Aber was für mich wichtig ist, ist sozusagen, ich würde es halt extrem gut finden, wenn jeder Einzelne in der Lage ist, sozusagen Licht in Brüchen zu erkennen und dann daraus was zu machen. Das heißt nicht, dass ich irgendetwas verleugnen will, überhaupt nicht. Also ich bin Realist genug, dass ich weiß irgendwie auch oder glaube zu wissen, wo auch die Grenzen von Politik sind zum Beispiel. Aber für mich ist wichtig, dass jeder Einzelne irgendwo so ein Aufbruchsgefühl mitnimmt und sagt irgendwie, okay, nicht im Sinne von, ich will, dass alles wieder so wird wie vorher, sondern im Sinne von, was will ich denn eigentlich, wie es werden könnte?
Also eine Vision.
Ja. Na, wir haben vorhin so einen Moment der Sehnsucht gehabt, den ich deswegen spannte, weil Sehnsuchtwärts uns etwas sagt von dieser, wo wir eigentlich hinwollen. Und das hat diese emotionale Färbung. Sehnsucht. Also. Was ist die Sehnsucht, die du erahnen könntest, die wir eher sozusagen so, die eine kollektivere Sehnsucht sein könnte?
Ich komme nochmal auf diese Nähe zurück. Das wäre was ich eigentlich als Klammer für die Gesellschaft am besten finden würde. Ich sage mal was wie, um 21 Uhr gehen die Fenster auf und die Leute klatschen. Das kann man irgendwie, ja, müde finden, sage ich mal, neutral. Man kann aber auch sagen irgendwie, okay, da ist die Gesellschaft vielleicht auf einem Wege, Dinge, ich habe vorhin gesagt, irgendwie die Menschen fühlen sich irgendwie so ein bisschen gleicher, da ist die Gesellschaft so auf einem Wege, empathischer zu werden. Vielleicht ist das richtige Wort. Empathisch auch eben für Jobs und Berufe, die bisher einen anderen Stellenwert hatten. Also ich würde es halt gut finden, wenn das sozusagen eine Konsequenz daraus ist, dass wir alle als Gesellschaft irgendwie ein bisschen näher zusammenrücken.
Weniger Rolle und weniger Funktion, mehr Mensch.
Ja, genau das ist es.
Global?
Ja, global wäre es toll, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Soweit reicht der Optimismus dann leider doch nicht. Ne?
Nee, das hat natürlich auch so ein bisschen was damit zu tun. Dieses näher zusammenrücken kann nicht meines Erachtens virtuell passieren. Das haben wir auch schon ein paar Mal kurz angetippt. Also ich bin halt ein großer Freund von persönlicher Nähe, von persönlichem Kontakt, von persönlicher Kommunikation und nicht von virtuellem Kram. Und das ist aber schwierig, wenn du in die USA, nach Südamerika, wohin auch immer blickst. Da müssten sich theoretisch die gleichen Leute die gleichen Fragen stellen. Ob das passiert, weiß ich nicht, weil das hat auch was vielleicht damit zu tun, wie weit ist die Gesellschaft entwickelt, wie reflektiert sind die Leute mit ihren eigenen Rollen und all solche Dinge. Ich kann nur sagen, irgendwie in unserem hochtechnologisierten Land glaube ich, dass wir eigentlich in der Lage sein müssten, also ich will das gar nicht als Ziel ausgeben, aber das so ein bisschen mehr zu spüren und auch mehr zu leben in Zukunft, diese Empathie für andere.
Du bist ja jemand, der international unterwegs ist und der auch der Weltbürger ist. Ich weiß nicht, ob das ein komisches Wort ist. Ich erlebe dich als jemand, der sozusagen viele Horizonte auch außerhalb von Deutschland hat. Was, wenn du diese Perspektive nochmal anguckst, du sagst Unterschiedlichkeit, gesellschaftliche Reife, welche Perspektiven können wir international entwickeln aus dieser Zeit?
Also, ich befürchte, dass wir das Gegenteil von dem entwickeln, was ich mir wünschen würde. Weil ich würde mir wünschen, dass andere Länder sich sozusagen offener darstellen und mehr Lust haben, sich mit anderen auseinanderzusetzen. Einladender werden. So. Alles, was ich bisher so vor allen Dingen eben aus den USA, aber auch ja aus anderen europäischen Ländern so mitkriege, ist halt, dass eben so eine Abgrenzung und dieses nur wir wissen, wo es lang geht, kann auf Dauer nicht funktionieren. Und ich würde es halt einfach extrem gut finden, wenn man in vielen Ländern so eine Sichtweise hat, dass man sagt, irgendwie, wir müssen eigentlich alle, und zwar nicht nur in unserem Land, sondern dann tatsächlich global mehr einen Schritt aufeinander zugehen und mehr Empathie entwickeln, auch für andere.
Ja.
Wow.
Ja, vielen Dank.
Mensch, gerne. Das ist doch mal... Let's spread the word. Ja, Marc.
Sollten wir tun.
Ja.
Als könnten wir einen Podcast draus machen.
Ja. Stimmt.
Schön. Ja, Marc, ich bin so ein bisschen touched, ja, und angliziert. Wenn du da so in dich hineinhorchst, was liegt so für dich oben auf von heute?
Ach, wieder das dritte schöne Gespräch, für das ich jetzt schon dankbar bin. Aber Money, Money, Money fand ich jetzt super schlachtlich zu sagen, ja, da das macht Provokation und das hat Resonanz bei mir. Ich höre den ich Michael als jemand, der sagt, Homeoffice, ich habe eine neue Erfahrung gemacht und ich spüre diesen Wunsch nach kreativem Prozess im Fernsehen und nach Radio und nach Leute um mich haben und dran haben. Und du sagst, aber mit Homeoffice muss ich jetzt einfach unternehmerisch das echt nochmal anders angucken, weil ich habe was anderes erlebt. Ich habe eine Befürchtung größer gemacht, als sie jetzt in der Erfahrung war und dann sofort sagst, naja, also da muss ich halt nochmal reingucken und im gleichen Gespräch Minuten später sagst, und mir ist trotzdem dieser persönliche Kontakt wichtig. Und das zu hören, ich genieße diese Idee, mit dir auf den Wochenmarkt gegangen zu sein und mehr Menschen und weniger Funktionen und Rollen im Kontakt zu haben und dass das etwas bewegt. Und würde mit dir gesinnungsmäßig streiten, wie können wir diese Erfahrung deutlich machen. Und vielleicht ein letzter Punkt, Roberto, bevor ich die Frage an dich zurückgebe. Das ist diese Frage nach der Dystopie, wo du sagst, ja, bist doch bescheuert. Also natürlich will ich was bauen. So. Und aber eben sich auch betreffen zu lassen, also das ganze Bild zu sehen, den ganzen Kuchen. Und dann eine Entscheidung zu treffen für Konstruktion und für Bauen und für Kreativität. Ja, und das sind, glaube ich, freue ich mich auf die Fortsetzung vieler Gespräche. Roberto, aber was liegt bei dir oben auf, wenn du die Folge heute hörst?
Drei Dinge. Das erste ist dein Begriff, der ist von dir, Marc, kollektive Sehnsucht. Du hast nach der kollektiven Sehnsucht gefragt. Und Michael hat ihn mit Nähe beantwortet. Das zweite ist so das Bild von Michael, die Krankheit, in der wir gerade sozusagen, oder an der wir leiden, nicht in der wir stecken, sondern an der wir leiden. Ihr habt jetzt beispielsweise von einem Schlaganfall oder von einem Beinbruch gesprochen. Bei mir kam das Bild Fettleber. Einfach so Deutschland krankt ja an einer Fettleber. Das nehme ich noch mit in aller Konsequenz. Und das Dritte ist, und ja, das finde ich auch nochmal kraftspendend, so dieser Optimismus. Ne? Oder das ist ja Michael so als Norddeutscher, so eigentlich so ein Unterkühlter, was man ja so landläufig so den Leuten da oben unterstellt, aber so eine Wärme und so ein Optimismus mitbringt und ausstrahlt. Da fehlt mir ja manchmal ein bisschen was von. Deswegen greife ich das auch gerne ab. Ja, danke. Michael, wie ist es für dich? Was liegt für dich oben auf?
Für mich liegt oben auf, dass ich mehr solche Gespräche führen muss. Weil ich habe gesagt irgendwie, dass ich mich schon durchaus mit mir selber beschäftige und versuche sozusagen zu gucken, irgendwie, okay, welche Konsequenzen kann ich daraus ziehen. Aber es ist genau der Punkt, dass ich gesagt habe, weshalb ich Homeoffice in kreativen Prozessen für schwierig finde. Du sitzt halt alleine und du drehst dich letzten Endes auch so ein bisschen alleine um dich selbst. Deswegen zu gucken, mit wem kann ich tatsächlich über diese Dinge sprechen, die wir heute so angefasst haben? Wo kann man da ein bisschen weitermachen, einfach um für sich selber weiterzukommen? Weil am Ende des Tages ist es so, dass du, es wird für mich auch als Unternehmer nicht mehr den Moment geben, wo ich sage, irgendwie so, jetzt ist alles genauso, wie es war. Aber ich weiß selber noch nicht so genau, wo es eigentlich hingeht. Und darüber muss ich mir Gedanken machen. Genauso wie ich mir darüber Gedanken machen muss, wie ich sozusagen mit mir irgendwie umgehe. Und für mich war das Gespräch total super, weil ihr tolle Fragen gestellt habt und mich sozusagen getriggert habt, über ganz viele Sachen nachzudenken. Teilweise konnte ich nicht so schnell antworten, weil ich noch so viel Zeug im Kopf hatte. Aber das ist super. Und ich weiß, dass das extrem lange auch noch nachhallen wird. Und deswegen ist es für mich total hilfreich gewesen. Ich habe halt gedacht, ich komme einfach als Gast und erzähle was und gehe weg so, dass ich denke irgendwie, wow, das kann jetzt noch ein bisschen dauern alles. So.
Yeah, Michael, das ist unser Problem mit diesem Format, weil wir eher sagen, journalistisch ist es wahrscheinlich nicht genau durchdesignt und gleichzeitig sind es diese Gespräche, die uns faszinieren. Ja. Die wahrscheinlich mehr auch unsere Prüfung. Wenn du dieses Gespräch untertiteln solltest, was ist der Untertitel, den du dieser Folge gibst?
Also für mich wäre es wahrscheinlich der Wunsch nach Nähe in diesen Krisenzeiten oder sowas in der Art.
Der Wunsch nach Nähe in der Krise.
Ja.
Und um die Tradition aufzunehmen, bevor Roberto sozusagen gleich das Ende leider dieser Folge schon macht. Und dieses Gespräch wollen wir auch wieder fortsetzen. Die Tradition ist, was ist die spannende Frage, die du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste mitgeben möchtest?
Eigentlich würde ich ganz gerne diesen Anfangswiderspruch Wirtschaft oder Gesundheit nochmal aufgreifen. Warum machen wir uns keine Gedanken über uns selbst, sondern nur über Geld?
Ja, vielen Dank. Gerne. Das ist eine kraftvolle Frage.
Ja. Kraftvolle Frage, kraftvolle Sendung, kraftvoller Gast. Vielen Dank, Michael Andersson, im Gespräch mit Marc Dechmann und Roberto Isberner.
Ich danke.
Das war unser Podcast, das neue Normal über neue Formen der Zusammenarbeit. Ja, wir bedanken uns für alle Menschen, die uns zugehört haben. Wir bedanken uns natürlich auch bei Michael. Und wir freuen uns auf eine neue Folge. Und bis dahin, bleibt gesund. Alles Gute in den Norden, in den Süden, in den Osten, in den Westen. Ciao.
Ja, yeah. Aus dem unterkühlten Norden 1, stay tuned, schaltet wieder rein. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ciao.